euch alle ganz herzlich begrüßen und es ist gut, dass wir uns heute versammelt haben, auch um das Wort Gottes zu hören, und das möchten wir jetzt auch tun in den nächsten Minuten. Und wir möchten zusammen das Wort Gottes aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief und zuerst den Predigttext lesen und dann werde ich noch einmal beten und dann kommen wir zur Botschaft. Das ist die Seite 1303 in unserer Gemeindebibel aus dem 2. Korintherbrief. Und wir gehen heute weiter im Kapitel 6, Verse 14 bis Kapitel 7, Vers 1. 2. Korinther 6, 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Ich lese uns den Text. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ich möchte vor der Botschaft beten. Vater, wir danken dir jetzt auch für den Text, den du uns hier schenkst in dem 2. Korintherbrief. Herr, wir danken dir, dass du uns schon viel in diesem Brief erschlossen hast und uns zu der Wahrheit geführt hast, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns auch jetzt die Gnade schenkst, das Wort, das du hier aufschreiben hast, lassen durch deinen treuen Diener und Knecht Apostel Paulus, dass wir das Wort verstehen und dass wir es annehmen können und dass wir es auch umsetzen können und anwenden können in unserem Leben. Herr, wirke du heute durch deinen Geist in uns, in unserem Herzen und hilf uns alle auf, damit der Samen deines Wortes auf guten Boden fällt und vielfältig Frucht bringt zu seiner Zeit. Herr, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, er spricht hier über eine Sorge, über eine Bedrohung, die er sieht in der Gemeinde in Korinth und vor der er diese Gemeinde warnen möchte. Und er erklärt in unserem Text, den wir heute betrachten, was das überhaupt für eine Bedrohung ist, wie sie zum Vorschein kommt in unserem Leben als Christ und wie wir dieser Bedrohung widerstehen können. Und genau auf dieser Grundlage habe ich versucht, den Text und die Punkte aufzuschreiben. Die Predigt habe ich genannt mit Wessen Joch trägst du? Wessen Joch trägst du? Eine persönliche Frage an jeden Einzelnen von uns, die wir heute da sind oder später auch diese Botschaft hören werden. Und ich möchte genauer untersuchen anhand von dem Text, den Paulus uns hier gibt, was sein Anliegen ist und was seine Lösung dafür ist, die er auch in dem Text gibt. Und um das zu tun, möchte ich uns heute drei Fragen stellen. Um welche Bedrohung für die Christen geht es hier? Das möchten wir als erstes anschauen. Als zweites möchten wir eine Antwort aus dem Text auf diese Frage finden. Wie wirkt sich diese Bedrohung in deinem Leben aus? Und als letztes die dritte wichtige Frage, wie widerstehen wir dieser Bedrohung? Und um welche Bedrohung für die Christen geht es hier in unserem Text? Und da antwortet uns Paulus in Vers 14 ganz einfach. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Okay, Paulus befürchtet, dass die Christen mit einem fremden Joch werden gleich dazu kommen, was das bedeutet. Oder eine andere Übersetzung sagt, dass die Christen in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen eingespannt werden. Okay, aber wie sieht diese Bedrohung praktisch in unserem Leben aus? Paulus verwendet hier ein Bild von einem Joch, in dem man eingespannt wird. Das ist ein Bild, das er hier verwendet. Wenn wir zu bestimmten Jahreszeiten, im Herbst finden wir das auch, vielleicht nicht so häufig wie im Frühling, aber wenn wir auf die Felder schauen, wenn wir auf der Bundesstraße fahren und dann rechts oder links auf die Felder schauen, und sehr oft fahren dort Traktoren oder Bauern in den Traktoren, und diese Traktoren, sie ziehen nach sich so verschiedene Metalldinger, die wir vielleicht nicht genau erkennen können, was das ist. Es sind so speziell gebogene Schaufeln, die beim Fahren des Traktors sich in die Erde einrammen und die Erde hervorbringen, sodass die Erde aufgerüttelt wird. Und man nennt dieses Prozess Pflügen. Man pflügt die Erde. Und die Erde muss gepflügt werden, damit der Bauer besser den Samen einpflanzen kann und damit später das Wasser, der den Samen bewässert, durch diese aufgerüttelte Erde hindurchtreten kann und überall, wo der Same ist, den Samen bewässern kann. Und so letztendlich gute Frucht oder gute Frucht wachsen kann. Und früher gab es keine Traktoren. Aber früher hat man Tiere dafür verwendet, wozu man heute Traktoren verwendet. Und mit den Tieren kann man ja nicht ins Gespräch gehen und ihnen klar machen, dass sie diese Linie entlang laufen müssen, damit diese Schaufeln, die früher auch anders aussahen, sich in die Erde einrahmen und die Erde aufscheuchen und eben pflügen. Und so hat man für die Tiere ein Werkzeug erfunden, das mit Joch genannt wird. Und ich habe ein Bild in das Handout versucht, auch für die Kinder vielleicht, euch das darzustellen, wie so ein Joch ausgesehen hat und wie diese Tiere in das Joch eingespannt wurden. Und natürlich waren zwei Tiere viel besser und viel effektiver, wenn man ein Tier eingespannt hat. Und so hat man eben dieses doppelte Joch gemacht. Und hier musste man ganz vorsichtig sein und aufpassen, denn es war wichtig, dass man nicht zwei unterschiedliche Tiere in das Joch hineinspannt. Es war dumm, einen Esel mit einem Pferd einzuspannen oder ein Pferd mit einer Kuh. Warum? Weil sie unterschiedlich ziehen. Sie haben unterschiedliche Kräfteverteilung, unterschiedliche Körperbau. Und so hat der Bauer, der früher in der alten Zeit ohne Traktoren die Erde pflügen wollte, hat er versucht, zwei gleiche Tiere zu finden. Und so hat man vielleicht zwei gleiche Kühe vom ähnlichen Körperbau eingespannt oder zwei Pferde oder zwei Esel oder sogar zwei Stiere. Paulus sagt hier oder verwendet dieses Bild und sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was bedeutet also, mit Ungläubigen in einem fremden Joch eingespannt zu werden oder ein fremdes Joch zu ziehen? Es gibt hier eigentlich zwei Haupterklärungen, die verbreitet sind in diesem Text. Die erste Interpretation ist, dass Paulus sich Sorgen macht, dass Christen in Beziehungen mit Ungläubigen stehen. Das heißt, wenn Christen Freundschaften mit Ungläubigen pflegen oder Geschäftsbeziehungen mit Freunden haben. Oft wird dieser Vers auch in Bezug auf die Ehe verwendet. Ja, dass man deutlich machen möchte, wenn du heiratest, darfst du nicht mit einem Ungläubigen heiraten. Doch ich glaube, dass Paulus anhand von dem Kontext nicht darüber spricht. Und diese Stelle wird oft missbraucht, um genau die Freundschaften, die Beziehungen der Christen mit Ungläubigen zu verbieten. Das macht dieser Text nicht. Denn wir lesen zwar an anderen Bibelstellen, dass schlechter Umgang oder ja, der schlechte Umgang die guten Sitten verdirbt. Das lesen wir und das ist durchaus möglich. Je nachdem, wenn du ein Christ gegen 15 Ungläubige stehst, dann ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass du schneller beeinflusst wirst von ihnen, als dass du sie beeinflussen kannst. Und dann lesen wir auch, Jakobus sagt, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet. Aber auch Jakobus spricht dort nicht in dem Text dass man keine Beziehungen mit Ungläubigen haben darf. Das sagt die Bibel nicht. Auch Paulus selbst, wenn wir den ersten Korintherbrief anschauen, spricht sich eher für eine freundschaftliche Beziehung der Christen mit Ungläubigen aus. Wenn wir im 1. Korinther zum Beispiel in Kapitel 10, ich möchte die Stellen jetzt nicht lesen, aber du kannst sie gerne nachlesen zu Hause, in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 27, da sagt Paulus, wenn nun ein Ungläubiger, und er spricht zu einem Christen, wenn ein Ungläubiger dich zum Essen einladet, dann sagt er, dann sollst du nicht nachforschen, was es für ein Essen ist, sondern du sollst es einfach genießen. Und dort geht es dem Paulus um das Götzenopferfleisch in dem Kontext, das damals sehr häufig, gerade in Korinth, im Umlauf war. Aber sein Fokus liegt auf dem Götzenopferfleisch, nicht auf der Beziehung des Christen mit dem Ungläubigen. Genauso auch, wenn er über eine Versammlung spricht, über einen Gottesdienst, im 1. Korinther 14, so sagt er, es kann durchaus vorkommen, dass ein Ungläubiger zu euch in den Gottesdienst hereinkommt. Einer, der Gott nicht kennt, einer, der an Gott nicht glaubt. Also auch das verbietet Paulus nicht. Es ist sogar sehr gut und wir freuen uns über Menschen, die von der Welt zu uns hineinkommen und mit uns oder wir ihnen das Wort Gottes sprechen können. Dann auch eine Bibelstelle, die möchte ich uns lesen, im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9 bis 10. 1. Korinther 5, 9 bis 10. Hier sagt Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Also in diesem Kontext, wir müssen natürlich noch viel mehr lesen, um diese Verse zu verstehen, aber möchtest du uns ganz kurz erklären. Paulus sieht dort die Gefahr eines Heuchlers, eines Bruders, der sich als Christ bezeichnet, aber ein Heuchler ist, er ist ein Unzüchtiger. Und mit solchen Menschen muss man einen gewissen Umgang haben. Man muss ihnen klar machen, dass sie Heuchler sind. Aber Paulus sagt, ich spreche nicht von den Unzüchtigen in dieser Welt oder Götzendiener oder Habsüchtige oder sogar moralisch verdorbene Menschen. Nein, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Paulus sagt mit anderen Worten, es ist ganz natürlich, dass Christen einen Umgang mit Ungläubigen haben. Wie könnten wir sonst die Ungläubigen beeinflussen und sie zu Christus führen, zu ihnen predigen? Und selbst wenn wir Jesus anschauen und auch die anderen Apostel und Christen, die immer wieder Umgang und Freundschaften mit Ungläubigen gehabt haben, aber immer mit dem Ziel, nicht von ihnen beeinflusst zu werden, sondern sie zu beeinflussen. Also Paulus spricht hier sich nicht für diese erste Erklärung aus, sondern für eine andere. Was bedeutet dieses Wort dann? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Hier müssen wir wissen, dass Korinth eine Stadt mit einem götzendienerischen Tempelkult war, von dem Paulus hier die Korinther ermahnt abzutreten. Paulus stellt hier 5 Fragen, die uns helfen können, das zu verstehen, was er meint. Er sagt hier, und beachtet, es sind rhetorische Fragen. Es sind Fragen, auf die die Antwort bereits klipp und klar ist. Hier gibt es kein Ja oder Nein, sondern es gibt nur eine Antwort. Und die Antwort heißt hier immer gar nichts. Lass uns die Fragen mal lesen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und die Antwort ist gar nichts. Die zweite Frage, und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Nichts, keine Gemeinschaft. Die dritte Frage, wie stimmt Christus mit Belial überein? Und hier ist Belial ein Synonym für Satan. Christus ist das Gegenteil von dem Teufel. Deswegen, wie stimmt er mit ihm überein? Überhaupt nicht. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Nichts. Sie haben verschiedene Weltanschauungen. Sie haben verschiedene Wertegefühle. Wertigkeiten in dieser Welt. Also es gibt nichts Gemeinsames in diesem Bezug. Und hier die fünfte Frage im Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Und genau die gleiche Antwort. Überhaupt nicht. Sie stimmen nicht überein. Und was wir hier beachten müssen, Paulus wirft hier nicht einfach fünf Fragen auf einen Haufen und versucht, irgendwas uns zu sagen. Er argumentiert hier. Und in einer Argumentation, wir lernen das vielleicht auch in der Kommunikation, auch in der Schule, dass man wie folgt die Argumente aufeinander aufbaut und der letzte Argument, und darauf ist jede Werbung oder jede Überzeugungsarbeit ist auf den letzten Argument aufgebaut, und genauso tut auch hier das Paulus. Der Höhepunkt seiner Fragen befindet sich in der Frage Nummer 5. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzen überein? Dahin führt Paulus mit dieser Fragenkette die Korinther. Er möchte sie zu diesem Höhepunkt führen. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Das heißt, Paulus sorgt sich nicht um Christen, die eine Beziehung mit Ungläubigen haben, sondern er sorgt sich um Christen, die sich nicht Christen in der Götzenanbetung anschließen. Darum geht es hier in dem Text. Es geht nicht um Gemeinschaften mit Ungläubigen, sondern es geht um die Götzen, die die ungläubige Welt anbetet, zu denen sich Christen beziehen. Und das stimmt auch hier im Vers 14 nochmal mit diesem Ausdruck überein, es ist ein fremdes Joch. Es ist nicht das Joch der Kinder Gottes. Was wird hier überhaupt mit Joch gemeint? Und wenn wir im Neuen Testament schauen, wie Menschen, aber auch im Alten Testament das Wort Joch verwenden, Paulus verwendet es, Petrus, aber auch Jesus, und sie verwenden das Wort Joch immer in dem gleichen Sinn. Es geht weniger darum, mit wem man in einem Joch geht oder eingespannt ist, als darum, wer mir das Joch aufgezogen hat. Wessen Joch trage ich? Und so geht es Paulus nochmal hier nicht um unsere Beziehung zu Ungläubigen, sondern um unsere Beziehung zu den Götzen der Ungläubigen. Und dazu führt er seine Argumente. Die Frage ist also, wie wir mit ihren Götzen umgehen, von den Götzen dieser Welt. Beten wir sie an? Dienen wir ihnen? Erlauben wir ihnen, ihr Joch auf uns zu setzen? Und das ist die Bedrohung, die Paulus hier in diesem Text anspricht. Aber das führt uns zu unserer zweiten Frage. Wie wirkt sich diese Bedrohung in deinem Leben heute aus? Und hier müssen wir uns bewusst sein, wie tief Götzendienst damals in Korinth, aber auch in der griechisch-römischen Welt allgemein, in jedem Lebensbereich verankert war. Götzendienst war überall und mit allem verbunden. Wir lesen im 1. Korintherbrief, dass der ganze Fleischmarkt mit Götzenopferfleisch behaftet war. Das gesellschaftliche Leben, das Familienleben, das politische Leben, alles war hiermit eingeschlossen. Die griechisch-römische Welt war nicht aufgeteilt in einen religiösen Teil und einen atheistischen Teil. Nein, die ganze Welt war religiös. Die Christen bräuchten keinen Götzendienst zu suchen, es war überall. Heute leben wir eher in einem anderen Zeitalter, in einem Zeitalter, wo Religion verworfen wird, wo der Individualismus ganz oben steht. Das heißt aber nicht, dass es heute keine Götzen gibt. Im Gegenteil, heute ist es viel schwieriger, die Götzen dieser Welt zu identifizieren. Aber um zu erkennen, ob wir irgendein Joch eines Götzen tragen, ob wir schon längst in einem fremden Joch als Christen eingespannt sind, müssen wir verstehen, wer die heutigen Götzen sind. Und ich kann hier nicht genug Beispiele geben, es wäre viel einfacher zu sagen, was du nicht zu einem Götzen machen kannst, als zu sagen, wer die Götzen in unserem Leben sein können. Im Prinzip ist, kannst du aus allem einen Götzen machen. Ob es irgendein Mensch ist, deine Kinder, ob es irgendein ein Interesse ist, für das du lebst oder irgendetwas. Du kannst aus allem einen Götzen machen, auch aus allem Guten. Aber ich möchte uns heute 4 Götzen unserer Zeit erwähnen, die besonders in unserer Kultur tief verankert sind. Wir haben keine Tempel, aber diese Götzen sind unter uns. Diese Götzen sind in der Menschheit verborgen. Und so, der erste Götze, der Mensch, der in seiner Arbeit verloren ist, der nicht zur Ruhe kommt, bis er seine Arbeit in jedem kleinsten Detail, so perfekt es für ihn nur möglich ist, erledigt hat, der seinen Wert in dem Status der erledigten Arbeit sieht, der hat sich dem Gott der Leistung hingegeben. Er hat sich dem Gott der Leistung hingegeben. Es spielt keine Rolle, ob du mit Ungläubigen arbeitest oder ob du mit gläubigen Menschen arbeitest. Das ist nicht das Thema hier. Wenn du den Götzen der Ungläubigen in der Welt dienst, dann bist du bei der Arbeit oder in der Schule in einem fremden Joch eingespannt, wenn du dem Gott der Leistung ergeben bist. Wir sehen es auch an unseren Kindern. Von Anfang an werden die Kinder in unserer Kultur darauf getrimmt, sich für diese Welt aufzuopfern. Es geht überall um Leistung. Sie werden mit Beschäftigungen in den Boden getrieben. Es wird ihnen deutlich gemacht, auch oft von uns Eltern, dass ihr Wert darin liegt, nicht wer sie in Christus sind, sondern was sie geleistet haben. Was sie tun, welches Instrument sie spielen, in welchen Verein sie besuchen, in welche sie Schule gehen und welchen Job sie ausüben. Sie werden von Kindheit an dazu erzogen, diesen erbarmungslosen Gott der Leistung sich zu unterwerfen. Das ist der Gott der Leistung. Es gibt noch einen anderen Gott in unserer Kultur. Und wie werden diese Kinder, die 5 Tage die Woche, also von Montag bis Freitag, sich diesem Gott der Leistung unterwerfen werden, wie werden sie motiviert? Ja, mit dem Gott des Vergnügens, oder? Sie werden motiviert mit dem Gott des Vergnügens. Der Freitag kommt ja. Der Freitag ist das Wochenende. Und so werden die Kinder weiterhin darauf getrimmt, sich 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, ich spreche natürlich nicht für alle, aber allgemein, die sich dem Gott der Leistung zu unterwerfen, und am Wochenende können sie sich dann dem Gott des Vergnügens unterwerfen. Sie können, und so lernen unsere Kinder, uns Eltern Fragen zu stellen. Was machen wir heute, wenn mal nichts läuft? Es ist so langweilig. Und diese Kinder fangen an, nur für das Wochenende zu leben. Sie fangen an, nur für die Ferien zu leben. Sie kommen aus den Ferien, und ich treffe es auch oft auf der Arbeit an, wenn man von einer Urlaubszeit zurückkommt, dann stehen viele Menschen am Kalender und schauen, wann ist der nächste Urlaub da. Sie leben vom Ferien zu Ferien, vom Urlaub zum Urlaub und haben sich dem Gott des Vergnügens ergeben. Der Mensch, der nur für den Moment des Vergnügens oder der Bequemlichkeit lebt. Es ist ein Mensch, der unter der Woche schlecht gelaunt ist, den man fast nicht aus dem Bett bekommt, der unter der Woche sehr schwer ansprechbar ist, der immer so ein trauriges Gesichtsausdruck hat, also bis Donnerstag, Freitag ist er gewandelt. Freitag geht es ihm wieder gut. Freitag ist er witzig, ist ein ganz anderer Mensch. Er lacht, er ist freundlich, er ist hilfsbereit. Auch die Welt versteht den Gott des Vergnügens sehr gut. Die Welt ist heute darauf getrimmt, die Menschen mit Vergnügungen zu beschäftigen. Das sehen wir ganz stark in den sozialen Medien. Und ich möchte hier heute nicht über die guten Dinge sprechen, dass soziale Medien falsch sind. Nein, wir müssen damit lernen, umzugehen. Aber es ist falsch, unsere Kinder davor zu bewahren, weil später werden sie noch mehr dem Götzen des Vergnügens ergeben sein, als wenn sie es jetzt tun. Die Welt die soziale Welt. Man hört zum Beispiel, jetzt vor kurzem hat Facebook sich umbenannt in Meta. Man möchte noch mehr diese virtuelle Welt der Freundschaften mehr zu der Realität führen. Man möchte den Menschen eine Brille aufsetzen, damit er in dieser virtuellen Welt sich so real vorkommt, dass sein Leben nur noch zu Hause in dieser virtuellen Welt stattfindet und er so beschäftigt ist mit diesen Vergnügungen und diesen sozialen Dingen und Kontakten, dass er keine Zeit mehr hat für sein Leben, in seinem Leben für Gott. Alle sozialen Apps, kann man sagen, TikTok oder ob das WhatsApp ist, Instagram, YouTube. Wir sehen oft, wie Kinder von Bekannten oder von Verwandten oder vielleicht sogar unsere eigene, die ständig an diesem Ding kleben und von einer App zur anderen springen. Und sie können es mittlerweile so schnell und kaum versehen sie sich und eine Stunde, mehrere Stunden und sogar ein Tag ist vergangen. Und diese Apps sind genauso darauf getrimmt, niemals aufzuhören. Sie gehen immer weiter, du kannst immer hoch, immer weiter scrollen. Es gibt kein Ende. Und das ist genau das, was die Menschheit begriffen hat. Wenn man die Menschen beschäftigt, wenn man den Menschen das gibt, was sie tun, was sie gerne haben, Interessen, Amazon ist genau auf diesen Zug aufgesprungen. Der kann den Menschen so stark analysieren, dass er dir Dinge vorschlägt, die du wirklich brauchst. Und alles nur dafür, dass du dich dem Gott des Vergnügens ergibst. Und wenn du unter der Woche dem Gott der Leistung dienst und am Wochenende dem Gott des Vergnügens, wie gesagt, wo ist deine Hingabe an den Gott, den Schöpfer? Es gibt noch einen anderen Gott in unserer Kultur. Vor kurzem war es ganz groß in den Schlagzeilen, dass Aldi bis zum Jahr 2025 die Haltestufe 1, das ist die Stahlhaltung, es geht um Fleisch, komplett aus dieser Haltungsstufe aufnehmen möchte. Sie möchten nur noch die Haltungsstufe 2, 3 und 4, also Stahlhaltung plus, dann gibt es die dritte Haltungsstufe, wo man die Tiere schon mehr in einem freien Raum nicht so eng aufeinander wachsen lässt oder aufwachsen lässt und sich ernähren lässt und so weiter. Und wir merken, es ist nichts Schlechtes. Es ist ja gut, darauf zu achten, woher das Fleisch kommt. Aber haben wir gemerkt, wie sehr die Menschen mit der Verpackung beschäftigt sind, als mit dem Inhalt, was in der Verpackung steckt. Es geht vielen Menschen nur noch, was steht draus, was steht auf der Verpackung, woher kommt das Fleisch? Ist es regional, ist es in der EU, kommt es von irgendwo anders her, dann kaufe ich es nicht. Unter welchen Bedingungen wuchs das Tier auf? Uns geht es darum, nicht einfach satt zu sein und Gott dafür zu danken, sondern uns geht es vielmehr darum, woher kommt das Tier? Welchen Bedingungen ist er unterstellt worden? Ich war vor einiger Zeit bei einem Geschäftsessen in einem Restaurant und dann wurden uns so Steaks serviert von einem Rind. Und da hat der Ober oder der Kellner gesagt, diese Rinder sind ganz besonders, denn sie werden das ganze Leben mit einer klassischen Musik unterhalten. Das heißt, die Musik läuft die ganze Zeit, das ganze Leben und dadurch wird das Fleisch so zart und so geschmacksvoller. Und die Menschen, die das hören, die ergeben sich und dann fangen sie wirklich damit an, diesem Gott der Gesundheit zu dienen. Dem Gott der Gesundheit. Wir sehen auch, dass viele Fastfood-Ketten ihre Strategie ändern. McDonald's hat vor einiger Zeit seine Hauptfarbe von Rot auf Grün geändert. Es wird alles bio, vegetarisch, vegan. Und unsere Regierung, die sich zum eins der größten Ziele ist, die Reduktion von CO2. Von dem CO2-Ausstoß. Es wird immer attraktiver, gesünder zu sein, gesünder zu leben. Und es ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich möchte das nicht schlecht reden. Aber wenn wir anfangen, für die Gesundheit zu leben, dann müssen wir uns fragen, ob wir das Joch des Gottes der Gesundheit auf unseren Schultern tragen. Und genauso ein dritter Gott, der in unserer Welt so herrscht und unsichtbar ist, aber da ist, das ist der Gott des Reichtums. Und so gibt es noch viele, viele andere Götzen in unserer Welt, denen wir in der Gefahr stehen, uns zu ergeben. Und Die Götzen unserer heutigen Kultur sind weicher. Sie sind nicht so sichtbar. Sie sind nicht kleine Statuen oder größere Statuen, die wir anbeten, sondern es sind Dinge, die längst in unserem Leben verankert sind. Es sind oftmals gute Gaben Gottes, die wir gebrauchen dürfen, die wir gebrauchen müssen, um sie zu genießen. Aber wo wir unter keinen Umständen anfangen dürfen, uns unter ihr Joch zu stellen. Und genau wie in der griechisch-römischen Welt sind die Götzen in unserer Kultur so integriert, dass wir von der normalen Beschäftigung mit Gottes guten Gaben so sanft und fast ohne es zu merken in den Götzendienst übergehen. Wie kannst du deine Götzen identifizieren? Wie gesagt, ich habe nur einige genannt. Denke nicht, dass wenn du dich hier nicht angesprochen fühlst, dass du wahrscheinlich keine Götzen hast. Wir können aus allem ein Götze tun. Und Johannes Calvin, er wird zu Recht immer wieder erwähnt, wenn man über Götzen spricht. Er hat gesagt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Wir machen uns aus allem Götzen. Weil wir dazu geneigt sind, Anbeter zu sein, für etwas begeistert zu sein, jemandem zu dienen. Aber die Frage ist, wem wir dienen. Und wie können wir unsere Götzen identifizieren? Und das ist etwas Wichtiges. Achte auf deine Emotionen. Achte auf deine Emotionen. Was bringt dich aus der Fassung? Achte darauf, wenn du das nächste Mal zornig wirst oder traurig. Je nachdem, was du für ein Mensch bist, ob du extrovertiert bist oder introvertiert, hast du aber dennoch Emotionen, die du vielleicht nach außen bringst, aber auch inwendig behältst. Aber die Emotionen sind immer da. Wann wirst du traurig? Wann wirst du unendlich wütend? Wann wirst du zornig? Und diese unkontrollierten Emotionen sind eine natürliche Reaktion, wenn du in der Anbetung deiner Götzen von irgendjemand oder irgendetwas behindert wirst. Wenn du diese Emotionen, diese unkontrollierten Emotionen hast, dann sind die Götzen nicht weit davon entfernt. Achte darauf, was dich aus der Fassung bringt, was dich herausfordert, was dich wütend, zornig oder traurig macht oder sogar zu den Tränen bringt. Es gibt vieles, von dem wir nicht wissen, was auf uns zukommt und wie wir damit umgehen werden. Aber anhand unserer Reaktion und vor allem hier die Emotionen, können wir auf unsere Schulter schauen und sehen, von welchen Götzen wir das Joch übernommen haben, dieses fremde Joch. Also einer der ersten Schritte, um in einer feindlichen Kultur, in der wir auch heute leben, ein treuer Christ zu bleiben, besteht darin, den Götzen dieser Welt zu entsagen, sich nicht unter das fremde Joch hinzustellen, diese Gefahr zu meiden. Aber das führt uns dann zu der dritten Frage. Wie widerstehen wir dieser Bedrohung? Und Paulus antwortet uns in dem Predigtext im Vers 16. Er sagt, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und weiter sagt er im Vers 16, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Paulus in den Versen 16 bis 18 zitiert er mehrere Schriftstellen, die wir heute auch gelesen haben aus Jeremia und auch weiter. Es gibt Stellen hier aus verschiedenen prophetischen Büchern, die Paulus hier zitiert. Und dann sagt er weiter in Kapitel 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben. Es sind Verheißungen, die Gott uns schon im Alten Testament gegeben hat, dass er unser Gott ist, dass er unser Vater ist, dass wir ihm Söhne und Töchter sind, dass er in unserer Mitte ist, dass er der Allmächtige ist. Und nun, wie bringen wir jetzt diese Wahrheit mit unserem Thema in Verbindung? Ganz einfach. Indem Paulus hier diese Stellen aus dem Alten Testament zitiert, sagt er mit anderen Worten, wir widerstehen den Götzen in unserem Leben, indem wir die Gegenwart Gottes unter uns erkennen. Wir widerstehen den Götzen in unserem Leben, indem wir die Gegenwart unseres Gottes, der Gott Jahwe, der Gott, der Bibel, der Schöpfer, der Allmächtige, wie er sich hier nennt, bewusst werden. Es ist die Nähe Gottes unter uns, die es ermöglicht, die uns dazu motiviert, den Götzen dieser Welt zu widerstehen und ihr Joch abzuwerfen. Und das macht Sinn, oder? Wenn du mal, als du klein warst oder wenn du ein kleines Kind bist, so sind für dich 5 Euro wahrscheinlich sehr viel Geld. Weil du im Kleinen darüber nachdenkst, was du alles für diese 5 Euro dir kaufen kannst. Aber wenn du größer bist oder deinen Vater oder deine Mutter anschaust und du hältst einen 100-Euro-Schein in der Hand, dann bedeutet oder wird dieser 5-Euro-Schein weniger wert für dich. Für 100 Euro wirst du dir viel mehr kaufen können als für einen 5-Euro-Schein. Das heißt, größere Besitztümer relativieren die geringeren Besitztümer. Und genau dieses Prinzip wendet Paulus hier an. Wie werden wir von den Götzen dieser Welt befreit? Wie können wir das Joch dieser Götzen abwerfen von uns? Indem wir etwas viel Wertvolleres anschauen, indem wir uns zu dem wahren Gott hinwenden, indem wir seine Herrlichkeit anschauen und ihn betrachten. Das sieht man auch in der Ehe und in der Familie, dieses Prinzip. Heiraten und Kinder bekommen, verändert die Menschen. Die Prioritäten ändern sich. Dinge, die dir früher wichtig waren, verschwinden aus deinem Leben. Vielleicht nicht ganz, aber sie verlieren oft an Bedeutung. Normalerweise ist es auch so, ist es auch gut so. Hobbys sind auch gut. Interessen, die du vielleicht früher als Jugendlicher oder als ein Nicht-Verheirateter hattest, und dann heiratest du einen Ehepartner, er kommt ins Spiel, und diese Hobbys oder diese Interessen werden oft relativiert. Wenn Kinder ins Spiel kommen, dann haben oft frühere Hobbys keine Bedeutung mehr und hören auf zu existieren. Und Paulus meint, dass dies bei Gott unendlich viel mehr zutrifft. Wenn Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der Unsterbliche, der Unsichtbare, der Alleinweise und wer, wie Paulus es hier auch zitiert, der Allmächtige in uns wohnt, unter uns wandelt, unser Gott ist, unser Vater ist, wir seine Söhne und Töchter sind, was hat dir der Gott der Leistung Besseres zu bieten? Welche bessere Freude kann dir der Gott des Vergnügens machen? Welchen größeren Reichtum kann dir der Gott des Reichtums bieten, als der Gott, der dir in Christus alles geschenkt hat? Wie viel Leben kann dir der Gott der Gesundheit schenken im Vergleich zu dem wahren Gott, der dir das ewige Leben geschenkt hat? Die Anwesenheit Gottes und die Intimität Gottes mit uns, seinen Kindern, relativiert die Dinge, die Götzen, die uns in dieser Welt und in unserer Kultur umgeben. Sie sind immer noch da und es sind, wie gesagt, gute Dinge. Es ist gut, sich gesund zu ernähren und auf die Gesundheit zu achten. Es ist gut, ein erfolgreiches Leben durch Leistung zu bewirken und dann auch seine Freude zu haben. Aber wenn wir anfangen, dafür zu leben, wenn unser Leben nur noch davon gekennzeichnet ist, dann haben wir uns als Kinder Gottes in ein fremdes Joch begeben. Vielleicht denkst du, ja, es ist viel einfacher gesagt als getan. Das ist mit Sicherheit so. Es ist viel einfacher zu predigen darüber, als es zu tun im alltäglichen Leben, wenn der Alltag mit seiner vollen Wucht auf uns prallt. Deswegen möchte ich dir ganz kurz, das kommt nicht in unserem Text vor, aber einige Hilfestellungen geben, wie du mehr die Anwesenheit Gottes in deinem Leben erkennst. Wie können wir bewirken, dass wir von der Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht einfach nur wissen? Das wissen wir. Ja, das ist die Wirklichkeit. Aber wenn es darum geht, wieder in dieser Welt zu sein, dann vergessen wir das oft. Wie können wir bewirken, dass wir es nicht nur wissen, sondern dass es für uns auch lebendig wird, diese Wahrheit, dass Gott da ist. Dass er in unserem Leben gegenwärtig ist. Dass er in unserer Mitte wohnt, in uns und wir seine Söhne und Töchter sind. Wie bringen wir dieses Wissen so tief in unsere Götzenanbetung, damit dieses Wissen unser Verlangen nach unseren Götzen verdrängt? Und hier spielen die 3 Gs eine wichtige Rolle. Aber nicht die 3 Gs in unserer heutigen Zeit bei Corona, sondern die göttlichen 3 Gs, nämlich Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Das sind die 3 Gs, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich von diesem fremden Joch immer mehr abwenden zu dem wahren Gott, zu dem wahren Gott und seine Gegenwart immer mehr in ihrer Mitte erkennen. Wenn sie beten, wenn sie Gottes Wort lesen und wenn sie Gemeinschaft haben. Und wenn wir uns daran üben, die Wahrheit von der Gegenwart Gottes tief in unser Herz eindringen zu lassen, dann wird diese Wahrheit, dass Gott da ist, dich anfangen zu beherrschen. Es braucht Übung. Und um sich der Gegenwart Gottes bewusst zu sein, brauchen wir viel Übung. Wie gesagt, diese 3 Gs werden dir unbedingt helfen. Das sind Gnadenmittel Gottes, die er uns gegeben hat. Die Predigt sollte dich nicht entmutigen. Ich möchte dich vielmehr herausfordern, deine Götzen, die vielleicht jeder von uns in der Gefahr steht, dieses fremde Joch anzuziehen, zu identifizieren. Die Predigt sollte dich nicht erdrücken. Wenn du heute beschwert und belastet bist, dann möchte ich auch deine Aufmerksamkeit auf Jesus lenken, der genauso von einem Joch gesprochen hat, aber nicht von einem fremden Joch, sondern von einem naheliegenden Joch, von einem vertrauten Joch. Es ist sein Joch. Jesus hat auch einmal diese Menschen angeschaut, diese Städte, die sich von ihm abgewandt haben. Bethsaida, Chorazin, die seine Wunder gesehen haben, die seine Predigten gehört haben, aber sich willentlich und bewusst von ihm abgewandt haben, um den Götzen dieser Welt unterworfen zu sein. Sie wollten, wie wir es heute auch gelesen haben in Jeremia 2, unter diesem Joch bleiben und sich von Gott entfernen. Und Jesus, er hat dann zu diesen Menschen diesen Satz gesagt, ich möchte ihn zitieren: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesem Joch, wo 2 Tiere früher eingespannt worden sind, so hat der Bauer oft ein erfahrenes Tier eingespannt und ein nicht erfahrenes Tier, damit sich das unerfahrene Tier an dem erfahrenen Tier orientiert und damit er von ihm lernt. Jesus Christus ist unser älterer Bruder, der Mensch geworden ist, um auf dieser Erde zu sein. Und er ist unser erfahrener Bruder. Er sagt, komm mit mir in mein Joch. Er ist erfahren, er wird uns ziehen. Wir werden uns noch hier und dort dagegen sträuben. Wir werden vielleicht versuchen, diese Linie nicht gerade zu laufen. Aber der erfahrene Bruder, Jesus Christus, er wird uns in seinem Joch halten. Und auf diese Art und Weise wird das Joch sanft für uns sein und seine Last leicht, weil Jesus schon diesen Weg gegangen ist. Weil er schon gekommen ist, uns von dem Joch der Sünde zu befreien. Und er hat es auch getan am Kreuz von Golgatha, wo er das Joch der Sünde zerschlagen hat, wo er das Joch von den Menschen, die an ihn glauben, sie davon befreit hat, aber nicht für irgendetwas, was sie tun oder lassen möchten, sondern um ihnen sein Joch aufzuziehen, der sanft ist und leicht. Und so ruft uns auch Jesus heute auf, indem wir auch besonders an diesem Tag, an das Gedächtnis mal halten. Denke daran, Jesus ist gekommen, uns von jeglicher Last in dieser Erde zu befreien. Und so lasst uns darauf achten, nicht unter einem fremden Joch mit den Ungläubigen zu sein, nicht den Götzen nachzulaufen, hinter denen die Welt nachläuft, sondern uns willentlich und bewusst und aus Liebe und aus Dankbarkeit in das Joch des Christus zu begeben. Und auf diese Art und Weise, sagt Jesus, werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Was für eine wunderbare Verheißung. Lasst uns Gott dafür danken und ihm für alles danken, was er gemacht hat. Vater, wir danken dir für Jesus Christus, für unseren älteren Bruder, der uns dazu aufruft, sein Joch aufzuziehen. Herr, wir danken dir für dein Wort, für die warnenden Worte, die du uns in deinem heiligen Wort gibst, Herr, dass sie uns auch prüfen können. Aber du lässt uns nicht ohne Hoffnung, denn du hast schon alles in Christus getan. Und wir werden heute besonders daran denken, indem wir das Gedächtnismahl halten. Denn das ist der Tag, als er uns von dem Joch von der anderen Götzen befreite und uns sein Joch aufgesetzt hat. Herr, was für eine Gnade, in diesem sanften Joch mit dir zu laufen, uns von dir führen zu lassen und diese Last als leicht zu empfinden und voller Freude zu gehen in das Himmelreich, das du für uns vorbereitet hast. Herr, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Thank you.